above the great west door,
über dem Westportal der berühmten Westminster Abbey in London, stehen Statuen von 10 christlichen Märtyrern des 20. Jahrhunderts. Unter diesen befindet sich auch der hervorragende deutsche Theologe Dietrich Bonhoeffer, der 1906 geboren wurde. Bonhoeffer sprach sich öffentlich gegen die Diktatur der Nazis und deren Behandlung von Juden und anderen aus. Aufgrund seines aktiven Widerstands wurde er inhaftiert und schließlich in einem Konzentrationslager hingerichtet. Bonhoeffer war ein produktiver Autor. Einige seiner bekanntesten Werke sind Briefe, die wohlmeinende Wärter für ihn aus dem Gefängnis schmuggelten. Sie wurden später unter dem Titel »Briefe und Aufzeichnungen aus der Haft« veröffentlicht. Einen dieser Briefe schrieb er seiner Nichte vor deren Hochzeit. Daran sind diese bedeutenden Einblicke enthalten. Ich zitiere, »Ehe ist mehr als eure Liebe zueinander. In eurer Liebe seht ihr euch beide nur allein auf der Welt. In der Ehe seid ihr ein Glied in der Kette der Geschlechter, die Gott zu seiner Ehre kommen und vergehen lässt und zu seinem Reich ruft. In eurer Liebe seht ihr nur den Himmel eures eigenen Glücks. Durch die Ehe seid ihr verantwortlich in die Welt und die Verantwortung der Menschen hineingestellt. Eure Liebe gehört euch allein und persönlich. Die Ehe ist etwas Überpersönliches. Sie ist ein Stand, ein Amt. Wie die Krone den König macht und nicht schon der Wille zu herrschen, so macht die Ehe und nicht schon eure Liebe zueinander euch zu einem Paar vor Gott und vor den Menschen. So kommt die Liebe aus euch, die Ehe von oben, von Gott. Ende des Zitats. Inwiefern geht die Ehe zwischen Mann und Frau über ihre gegenseitige Liebe und ihr eigenes Glück hinaus und stellt sie verantwortlich in die Welt und die Verantwortung der Menschen hinein? Inwiefern kommt sie von oben, von Gott? Um das zu verstehen, müssen wir zum Anfang zurückkehren. Propheten haben offenbart, dass wir zuerst als Intelligenzen existierten und dass Gott uns Gestalt oder einen Geistkörper verlieh. Dadurch wurden wir seine Geistkinder, Söhne und Töchter himmlischer Eltern. Unser Vater im Himmel wünschte sich, dass wir einen eben solchen Fortschritt machen konnten wie er. Daher stellt er irgendwann im physischen Dasein der Geister einen Plan auf, wie wir weiter Fortschritt machen konnten. In den Heiligen Schriften werden diesem Plan verschiedene Namen gegeben, etwa Plan der Rettung, der große Plan des Glücklichseins oder Plan der Erlösung. Die beiden wichtigsten Ziele des Plans wurden Abraham folgendermaßen erklärt. Und da stand einer unter ihnen, der war wie Gott, und er sprach zu denen, die bei ihm waren, wir wollen hinabgehen, denn dort gibt es Raum, und wir wollen von diesen Stoffen nehmen, und wir wollen eine Erde machen, worauf diese Geister wohnen können. Und wir wollen sie hierdurch prüfen und sehen, ob sie alles tun werden, was auch immer der Herr, ihr Gott, ihnen gebietet. Und diejenigen, die sich ihren ersten Stand bewahren, werden hinzugefügt bekommen. Und diejenigen, die sich ihren zweiten Stand bewahren, werden Herrlichkeit auf ihr Haupt hinzugefügt bekommen, für immer und immer. Dank unserem Vater im Himmel waren wir bereits Geistwesen. Nun bot er uns einen Weg, wie wir unser Wesen vervollständigen oder vervollkommnen konnten. Die Beigabe des physischen Elements ist für die Fülle der Existenz und der Herrlichkeit, wie Gott sie besitzt, wesentlich. Sofern wir in der vorherigen Geisterwelt bei Gott bereit waren, uns an seinem Plan zu beteiligen oder anders gesagt, uns unseren ersten Stand zu bewahren, würden wir hinzugefügt bekommen, indem wir einen physischen Körper erhielten, wenn wir auf die Erde kamen, die er für uns erschaffen hatte. Entschieden wir uns dann im Erdenleben dafür, alles zu tun, was auch immer der Herr, unser Gott, uns gebietet, würden wir uns unseren zweiten Stand bewahren. Das bedeutet, dass wir Gott und uns selbst durch unsere Entscheidungen beweisen würden, dass wir dazu entschlossen und fähig sind, nach seinem zelestialen Gesetz zu leben, während wir von ihm getrennt sind und über einen physischen Körper mit all den damit verbundenen Fähigkeiten, Begierden und Leidenschaften verfügten. Würden wir unseren Körper im Zaum halten können, sodass er zum Werkzeug des Geistes wird, anstatt ihn zu beherrschen? Könnten uns göttliche Mächte wie die Fähigkeit, Leben zu schaffen, jetzt und in Ewigkeit anvertraut werden, würde es uns gelingen, Böses zu überwinden? All diejenigen, die es schafften, würden Herrlichkeit auf ihr Haupt hinzugefügt bekommen, für immer und immer. Und ein äußerst wichtigster Aspekt dieser Herrlichkeit sollte ein auferstandener, unsterblicher und verherrlichter physischer Körper sein. Es ist nicht verwunderlich, dass wir angesichts dieser großartigen Möglichkeiten und Verheißungen jubelten. Mindestens 4 Voraussetzungen mussten erfüllt werden, damit dieser göttliche Plan gelingen konnte. Erstens kam die Erschaffung der Erde als unser Wohnort. Auch wenn uns der genaue Ablauf des Schöpfungsprozesses nicht bekannt ist, wissen wir doch, dass er kein Zufall war, sondern von Gott Vater geleitet und von Jesus Christus ausgeführt wurde. Alles ist durch das Wort geworden, und ohne das Wort wurde nichts, was geworden ist. Zweitens kam der Zustand der Sterblichkeit. Adam und Eva handelten im Namen all derer, die beschlossen hatten, an des Vaters großen Plan des Glücklichseins teilzunehmen. Durch den Fall wurden die Bedingungen geschaffen, die für unsere Geburt und für unser Erdenleben außerhalb der Gegenwart Gottes notwendig waren. Mit dem Fall kam auch die Erkenntnis von Gut und Böse und die gottgegebene Macht der Entscheidung. Mit dem Fall wurde ebenfalls der physische Tod herbeigeführt, der notwendig war, um unsere Zeit auf der Erde zu begrenzen, damit wir nicht für immer in unseren Sünden leben müssen. Drittens kam die Erlösung vom Fall. Wir erkennen, welche Rolle der Tod im Plan des himmlischen Vaters spielt. Doch dieser Plan wäre nichtig, wenn der Tod, sowohl der zeitliche als auch der geistige, nicht letzten Endes überwunden werden könnte. Deshalb litt und starb der Erretter, der einzig gezeugte Sohn Gottes, Jesus Christus, um für Adams und Evas Übertretung zu sühnen. Dadurch brachte er die Auferstehung und Sterblichkeit für alle Menschen zustande. Da keiner von uns das Gesetz des Evangeliums vollkommen und beständig befolgt, errettet uns sein Sühnopfer auch von unseren eigenen Sünden, mit der Bedingung, dass wir umkehren. Weil die sühnende Gnade des Erlösers Vergebung für unsere Sünden und die Heiligung der Seele bewirkt, können wir geistig von Neuem geboren und mit Gott versöhnt werden. Unser geistiger Tod, unsere Trennung von Gott, wird enden. Viertens und letztens kamen die Verhältnisse für unsere physische Geburt und unsere spätere geistige Wiedergeburt im Reich Gottes. Damit sein Werk gelingen kann und auch wir erhöht werden können wie er, legte Gott fest, dass Männer und Frauen heiraten und Kinder zur Welt bringen sollen. Dadurch sollten sie in Zusammenarbeit mit Gott die physischen Körper schaffen, die der Schlüssel zum Test des Erdenlebens und wesentlich für die ewige Herrlichkeit mit Gott sind. Er legte auch fest, dass Eltern eine Familie gründen und ihre Kinder in Licht und Wahrheit aufziehen sollen, sodass diese in Christus Hoffnung erlangen. Der Vater gebietet uns, lehre dies alles deine Kinder frei und offen, nämlich, da ihr durch Wasser und Blut und den Geist, den ich gemacht habe, in die Welt geboren wurdet und so aus Staub zu einer lebenden Seele geworden seid, so müsst ihr von Neuem in das Himmelreich geboren werden, nämlich aus Wasser und aus dem Heiligen Geist, und müsst durch Blut gesäubert werden, nämlich das Blut meines einzig Gezeugten, damit ihr von aller Sünde geheiligt werdet und euch erfreuen könnt an den Worten des ewigen Lebens in dieser Welt und an ewigem Leben in der künftigen Welt, ja, an unsterblicher Herrlichkeit. Wenn wir wissen, warum wir die Gegenwart des Vaters im Himmel verlassen haben und was wir tun müssen, um zu ihm zurückzukehren und erhöht zu werden, ist es eindeutig, dass es in unserem Erdenleben nichts Wichtigeres gibt als die physische Geburt und die geistige Neugeburt, die beiden Voraussetzungen für das ewige Leben. Darin besteht, wie Dietrich Bonhoeffer sich ausdrückt, das Amt der Ehe, die Verantwortung der Menschen, die diese von oben, von Gott kommende Einrichtung darstellt. Sie ist das Glied in der Kette der Geschlechter, die Ordnung des Himmels. Eine Familie, die auf die Ehe zwischen Mann und Frau gegründet ist, bildet den besten Rahmen, in dem Gottes Plan gelingen kann. Den Rahmen, in dem Kinder geboren werden können, die rein und unschuldig von Gott kommen, und das Umfeld, in dem sie das lernen und darauf vorbereitet werden, was sie für ein erfolgreiches Erdenleben und im ewigen Leben in der künftigen Welt brauchen. Eine Mindestanzahl an Familien, die auf solch eine Ehe gegründet sind, ist unabdingbar, damit die Gesellschaft überleben und gedeihen kann. Deshalb sind die Ehe und die Familie in der Regel von Gemeinschaften und Nationen als bevorrechtigte Einrichtung befürwortet und beschützt worden. Niemals ging es nur um die Liebe und das Glück von Erwachsenen. Die sozialwissenschaftlichen Argumente für Ehen und Familien, in denen ein Mann und eine Frau miteinander verheiratet sind, sind überzeugend. Deshalb warnen wir davor, dass der Zerfall der Familie über die Menschen, Länder und Völker das Unheil bringen wird, das in alter und neuer Zeit von den Propheten vorhergesagt worden ist. Doch unsere Ansichten hinsichtlich der Rolle der Ehe und Familie stützen sich nicht auf die Sozialwissenschaft, sondern auf die Tatsache, dass sie von Gott eingerichtet wurden. Er war es, der am Anfang Adam und Eva als sein Abbild schuf, als Mann und Frau, und sie dann als Ehemann und Ehefrau zusammenführte, damit sie ein Fleisch wurden und sich vermehrten und die Erde bevölkerten. Jeder Mensch trägt das Abbild Gottes in sich, doch nur im Bund der Ehe zwischen Mann und Frau als Einheit können wir unsere Identität als Abbild Gottes im vielleicht vollständigsten Sinne erreichen als Mann und Frau. Weder wir noch irgendein anderer Mensch kann diese gottgebende Ordnung der Ehe ändern. Die Ehe ist keine Erfindung von Menschen. Diese Ehe kommt tatsächlich von oben, von Gott, und ist im gleichen Maße ein Teil des Plans des Glücklichseins wie der Fall und das Sühnopfer. In der vorirdischen Welt lehnte sich der Satan gegen Gott und dessen Plan auf, und sein Widerstand wird immer heftiger. Er kämpft gegen die Schließung von Ehen und die Gründung von Familien. Wo Ehe und Familie bereits bestehen, tut er alles, was in seiner Macht steht, um diese zu zerstören. Er greift alles an, was an der Sexualität des Menschen heilig ist, und entreißt sie dem Kontext der Ehe mit einem scheinbar endlosen Aufgebot an unsittlichen Gedanken und Handlungen. Er versucht, Männer und Frauen davon zu überzeugen, dass Prioritäten, die die Ehe und Familie betreffen, ignoriert, aufgegeben oder der Karriere, anderen Errungenschaften und der Suche nach Selbstverwirklichung und persönlicher Unabhängigkeit zumindest hintangestellt werden können. Zweifellos freut sich der Widersacher, wenn die Eltern versäumen, ihre Kinder darin zu unterweisen, Glauben an Christus zu haben, sich zu bekehren und geistig von Neuem geboren zu werden. Brüder und Schwestern, vieles ist gut, vieles ist wichtig, aber nur weniges ist wesentlich. Wenn wir die grundlegenden Wahrheiten in Bezug auf die Ehe und Familie verkünden, wollen wir damit nicht die Opfer und Erfolge derjenigen, die dieses Ideal gegenwärtig nicht erreichen können, ignorieren oder schmälern. Manchen von ihnen bleibt die Segnung der Ehe aus verschiedenen Gründen verwehrt, wie etwa aus Mangel an geeigneten Partnern, gleichgeschlechtlichen Neigungen, körperlichen oder geistigen Einschränkungen oder schlicht einer Angst vorm Versagen, die zumindest im Augenblick den Glauben überschattet. Vielleicht waren sie einmal verheiratet, sind nun jedoch geschieden und müssen allein bewältigen, was zwei gemeinsam kaum schaffen. Manche von ihnen sind verheiratet, können jedoch keine Kinder zur Welt bringen, obwohl sie es sich zutiefst wünschen und darum flehen. Trotz alledem hat jeder Gaben, jeder hat Talente. Jeder kann zur Entfaltung des göttlichen Plans in jeder Generation beitragen. Viel Gutes, viel Wesentliches, manchmal sogar alles, was im Moment notwendig ist, kann in weniger idealen Lebensumständen erreicht werden. Sehr viele von ihnen geben ihr Allerbestes. Wenn Sie, die Sie die schwersten Lasten des Erdenlebens zu tragen haben, Gottes Plan zur Erhöhung seiner Kinder verteidigen, stehen wir alle voll hinter ihnen. Mit Zuversicht bezeugen wir, dass im Sühnopfer Jesu Christi alle Entbehrungen und Verluste derjenigen, die zu ihm kommen, vorweggenommen wurden und letztendlich wieder gut gemacht werden. Niemand ist von vornherein dazu bestimmt, nur einen Bruchteil von dem zu empfangen, was der Vater für seine Kinder bereithält. Eine junge Mutter vertraute mir vor kurzem ihre Sorge an, dass sie für diese hohe Berufung unzulänglich sei. Ich fand, dass das, was sie beunruhigte, geringfügig war und sie sich keine Sorgen machen musste. Sie machte ihre Sache gut. Doch ich wusste, dass es ihr nur darauf ankam, es Gott recht zu machen und sich seines Vertrauens würdig zu erweisen. Ich machte ihr Mut und betete im Herzen darum, dass Gott, ihr himmlischer Vater, sie mit seiner Liebe und einem Zeugnis seiner Anerkennung aufrichten wird, während sie sein Werk tut. Das ist mein Gebet für uns alle heute. Möge jeder von uns in seinen Augen Anerkennung finden. Mögen unsere Ehen und Familien gedeihen. Ob wir nun die Fülle dieser Segnung auf der Erde empfangen oder nicht, möge die Gnade des Herrn uns jetzt glücklich machen und uns Glauben an sichere künftige Verheißungen bringen. Im Namen Jesu Christi. Amen.